Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Cool. Hallo! Das ist ein Blind Date, eine Blind Date-Folge des Hurra, hurra Podcasts. Trotzdem wir hier so rein stolpern, muss ich kurz noch das Intro machen. Was wir hier hören, ist der Design-Podcast der Burgiebischen Stellenkunsthochschule Halle. Wir beschäftigen uns in dem Podcast mit Fragen rund um das Thema Design lernen und Design lehren. Und in den vielen Folgen haben wir das aus unterschiedlichen Ecken beleuchtet. Und angefangen hat das alles mit einem Festival, was wir 2019 mal gemacht haben an der Burg. Da ging es um genau eben diese Fragen, was bedeutet das eigentlich, wenn man Design lehrt als Lehrender, ich in dem Fall Professor an der Hochschule, oder wenn man Studierender ist oder Studierende, und das aus der anderen Seite. Total fruchtbar, total toll. Und während wir das alles vorbereitet haben, 2019, fiel uns ein Buch in die Hand, und das heißt Design lernen, Diskurs, Praxis und Innovation in der Designlehre von Birgit Bauer und Daniela Hensel. Und das war total toll, weil das eins der wenigen Publikationen oder Bücher war, die es damals irgendwie gab. Das hat sich seitdem ein bisschen geändert. Und deswegen war auf meiner Bucketlist die ganze Zeit einmal mit Daniela Hensel zu sprechen. Und deswegen habe ich gesagt, ich versuche das mal. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Du in Berlin, Daniela, und ich in Dresden. Und wir sprechen miteinander. Hallo Daniela, schön.
Ja, super. Hallo Christian.
Und wir haben das so gemacht, verabredet, dass wir gar nicht viel Vorkommunikation machen, sondern einfach mal so einsteigen und miteinander reden. Das heißt, wir kennen uns eigentlich so gar nicht. Aber wir fangen trotzdem mal an. Und ich fange einfach mit der Frage an. Daniela, du arbeitest parallel an der Hochschule und du hast auch selber einen Podcast, den Y-Podcast. Und du bist noch, tja, das musst du mir mal erklären, ich sag jetzt mal Co-Leiterin einer Agentur für User Experience, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja, das
schläfst
kann man,
das kann man schon manchmal
sagen. Ja, ich schlafe auch wahnsinnig gerne. Das ist interessant, weil das ist diese Zweigestaltigkeit, in der ich da draußen in der Welt unterwegs bin. Einmal als Professorin im Studiengang Kommunikationsdesign an der HTW Berlin. Und andererseits eben auch als Co-Leiterin einer Unit, die sich mit Service Design beschäftigt. Das ist, ja, das befruchtet sich gegenseitig wahnsinnig, weil das ist so eine Win-Win-Situation, sowohl für die Hochschule wie auch für das, was ich da in der Praxis draußen tue. Ich lerne nämlich wahnsinnig viel auf beiden Seiten. Und ich könnte aber ohne das eine das andere nicht machen.
Ja, ich wollte eigentlich ein ganz anderes Gespräch mit dir führen, aber jetzt reden wir kurz darüber. Aber ich habe das auch, ich würde das als diese Win-Win-Situation beschreiben. Aber es zerreißt mich manchmal auch total. Dieses einerseits dem Anspruch haben, im Studio eine irgendwie mitzumachen, meinen Beitrag zu leisten, andererseits an der Hochschule einen Beitrag zu leisten, dort einen guten Job zu machen und parallel irgendwie noch, oder ich frage mich immer, warum ich das habe, weil ich immer denke, naja, aber was soll ich denn den jungen Menschen beibringen, wenn ich selber keine Praxis habe? Man muss ja immer eine Praxis haben, aus der man heraus lehrt. Oder das würde ich eher nochmal als Frage bezeichnen, weil ich auch sehr viele sehr gute Kolleginnen und Kollegen kenne, bei denen ist es nicht so. Aber ich merke, für mich ist das nochmal eine andere Form des Abprüfens von dem, was ich denke, als in dem geschlossenen Hochschulkontext. Ja, ist das bei dir ähnlich?
Ja, total. Ich sehe das genauso. Ich habe auch Kollegen, Kolleginnen, die sich voll und ganz ihren Tag oder ihre Zeit mit der Lehre verstecken. Das tue ich natürlich auch zum größten Teil. Für mich war es so, als ich angefangen habe, wann war das? Oh Gott, das ist schon so lange her, vor 16 Jahren. Da konnte ich noch echt eine Weile gut aus meinem Praxiswissen schöpfen. Also ich war beim Metadesign nach der Hochschule, danach war ich Kreativdirektorin in der Agentur und ich kam mit so einem ganzen, ja, so einem Wissensballon da rein an die Hochschule und konnte da Methoden reinbringen und ja, Wissen aus der Praxis und habe dann einfach gemerkt, das verbraucht sich auch ganz schön schnell. Die Zeit geht einfach voran. Und ich habe wirklich gemerkt, wenn ich da draußen nicht mehr bin, dann erzähle ich nur noch von früher. Ich kam mir vor wie Leute, die erzählen, wie es damals war. Und so wollte ich einfach nicht werden. So habe ich mich nicht gesehen.
Ja, spannend. Du bist Professorin an der HTW. Was ist dein Titel da? In welchem Bereich bist du da unterwegs?
Ich bin berufen worden für Corporate Design und Editorial Design und darf mittlerweile mich mit dem Thema Service Design beschäftigen und lehren, forschen. Ja.
HTW Berlin, Studiengang Gestaltung. Wie ist das bei euch strukturiert? Nur, dass man mal so den Hörenden so ein bisschen mit reinnimmt. In was für einer Struktur bewegt ihr euch da? Gerade wenn wir noch mal auf die Fragen des EduLabs kommen.
Also in unserer Hochschule für Technik und Wirtschaft haben wir insgesamt 5 Fachbereiche. Und dieser Fachbereich, der hat sich eigentlich aus einem Studiengang herausgegründet oder aus einer Fachschule, wie man das damals nannte. Die haben sich mit Mode beschäftigt, aber auch Produktion von Kleidung. Und aus dem heraus ist dann der Fachbereich irgendwann entstanden, nach dem Fall der Mauer. Und mittlerweile haben wir sowas wie Bekleidungstechnik, Konfektion, Konservierung, Restaurierung und im gestalterischen Bereich eben sowas wie Modedesign, System Design, Industrial Design, Game Design. Und ja, wir sind ein relativ großer Fachbereich mittlerweile.
Cool. Und jetzt kommen wir mal auf das EduLab, was sich, und jetzt nehme ich mal das tolle Buch zur Hand, ich gehe mal kurz ins Zitat. Deine Kollegin Birgit Bauer hat ein sehr schönes Vorwort geschrieben und da sagt sie, eine Profession ist dann erwachsen, wenn sie eine Praxis, eine Theorie und eine Didaktik hervorgebracht hat. Design ist noch jung, die Profession ist genau genommen gerade erst aus dem Jugendalter raus. Trotzdem ist Design ein Fach, über das noch viele offene Fragen zu geben scheint, beispielsweise die immer wieder auftauchende Frage danach, was Design eigentlich ist. Ja, die ist total mühselig, die taucht immer wieder auf. Ist auch super, dass die immer wieder auftaucht. Und dann beschreibt sie die Initiative EduLab 2005, ist eine Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin gegründet, ist eine Plattform für bestimmte Fragen, nämlich gerade deshalb brauchen wir für das Lernen und Lehren unter heutigen Anforderungen Beispiele, um Gemeinsamkeiten zu finden und Plattformen, um diese Gemeinsamkeit zu diskutieren und in Sprache und Begriffe zu führen, weil immer noch ganz viel Bauhaus, Werkbund und Ulm in der ganzen Sache drinstecken. Und jetzt an der Stelle, was habt ihr eigentlich mit dem EduLab damals gemacht? Und habt ihr euch, nachdem wir jetzt im Design eine gute Praxis, eine gute Theorie haben, oder habt ihr eigentlich dann auch eine gute Didaktik gefunden? Ging es um Didaktik oder ging es um Pädagogik oder was ist, wo habt ihr da Unterschiede gemacht und wie hat das alles funktioniert? Du fängst an zu erzählen, ich frage zwischendurch immer wieder nach, weil
Ja.
so groß ist.
Ja, ich weiß gar nicht genau, wo es angefangen hat. Ich weiß nur, Birgit und ich waren beide Prodekaninnen bei uns im Fachbereich. Und als Prodekanin bei uns im Fachbereich ist man dann eben auch für das Thema Lehre und Lehrqualität verantwortlich. Und dieses Arbeitsfeld, das konnte jeder so ein bisschen für sich selbst ausfüllen. Und als ich Prodekanin war, hatte ich das große Glück, mit Angela Weißköppel zusammenzuarbeiten. Und die war bei uns im Fachbereich eben zuständig für das Thema Lehrqualität. Und das war eine unglaublich befruchtende Zeit, also für uns drei eigentlich, für Birgit Bauer, für mich und eben mit ihr zusammen im Dreierbund. Und sie hatte, das war eben auch interessant, weil die Frage ist ja auch, was muss man strukturell verändern, um Lehrqualität zu verbessern? Was ist denn überhaupt Lehrqualität? Wie definieren wir es? Und wahrscheinlich muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Ich kann jetzt nicht sagen, folgende Kriterien haben wir ausgemacht.
Schade.
Nee, sondern man kam erst, ich glaube wirklich erstmalig in den Austausch. Denn als ich Professorin wurde, war das eher ein Klima von wegen, bei mir läuft alles super. Ja, also jeder ging in seinen Lehrraum, machte die Tür zu und was da hinten passierte, das hat man nicht diskutiert. Kritik war immer ein Problem der Studierenden, die es irgendwie, die nicht ordentlich von ihren Gymnasien auf Studium vorbereitet wurde. Das war die Generation, der man nichts zumuten kann und so weiter und so fort. Aber keiner hat sich richtig in die Karten gucken lassen. Und ich glaube, eines der Dinge, die wir ein Stück weit geschafft haben, war, dass wir dieser geheimnisvolle Raum, in dem sich Lehre stattfindet, geöffnet haben. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Beiträge, die wir leisten konnten, mit diesem EduLab darüber zu sprechen. Wie läuft's bei dir? Was läuft nicht? Wie tust du's? Warum tust du's nicht so?
Wie habt ihr das geöffnet?
Na, indem wir angefangen haben, drüber zu sprechen, indem wir in unseren Studiengängen drüber gesprochen haben, indem wir, ohne das verabredet zu haben, auch über Probleme gesprochen haben oder über Unsicherheiten, die wir in der Lehre haben. Ich glaube, dass wir damit auch ein Klima geschaffen haben, sich gegenseitig zu öffnen.
Warum hat das vorher nicht stattgefunden?
Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen, und das finde ich so schön an diesem Vorwort von meiner Kollegin, dass sie eben schreibt, überall in der Lehre steckt eben noch ganz schön viel Bauhaus und Ulmer Schule drin. Ich glaube, diese Aura des Professors, meistens eben dann auch damals der männliche Professor, der den Raum betritt und allein schon durch seine Erscheinung lehrt, ja, etwas, das sehr frontal passierte, dessen Kompetenz man auch nicht anzuzweifeln hatte und schon gar nicht die Lehrmethodik, die war einfach vorbei. In dem Moment, als, ich würde mal sagen, zu der Zeit, als ich und viele meiner KollegInnen dann eben Prof wurden, dass man sich wirklich fragt, ist das, wie ich selber Lehre erlebt habe, überhaupt noch die Art von Lehre, die noch zeitgemäß ist.
Haben das, also ich mach das jetzt einfach mal ganz straight, haben das alle gut gefunden?
Naja, ich glaube, diejenigen, die das nicht gut gefunden haben, die haben sich einfach auch nicht beteiligt an dem Austausch. Und das ist jetzt auch nicht, kann man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass wir uns einmal wöchentlich an einem Stammtisch getroffen haben und das diskutiert haben. Sondern das waren Gespräche in Studiengangssitzungen, das waren Gespräche im Café. Das war eher etwas, was wir relativ unkoordiniert erstmal so angefangen haben. Wir sind dann gemeinsam zu einer Konferenz gefahren von der Design Research Society. Und das Tolle war, dass Birgit und ich zusammen hinfahren konnten. Wir waren einmal in Umeå und waren dann in Brighton. Und allein, dass wir die Möglichkeit hatten, da zu zweit mehrere Tage uns Vorträge anzugucken, uns darüber auszutauschen. Die hatten damals, es war auch noch relativ neu, der Zweig eben Design Education bei dieser internationalen Konferenz, dass Leute aus Australien kamen, aus USA, aus Finnland, keine Ahnung, und darüber gesprochen haben, wie sie lernen. Das war für uns wirklich mindblowing. Und darüber geforscht haben, publiziert haben, da haben wir viele Dinge mitgenommen, die wir dann eben auch mit nach Berlin getragen haben. viel in unsere eigene Lehre, viel auch in den Austausch mit unseren KollegInnen und letztendlich auch der Anstoß dazu war, einmal eine Konferenz zu machen, die Etiolab-Konferenz, und das Buch herauszubringen.
Ich finde das total toll, dass du sagst, dass ihr das erstmal so, vielleicht ist das falsche Wort, aber so informell gemacht habt. Erstmal reden, erstmal den Raum so ein bisschen öffnen. Also tatsächlich, du hast vorhin das Bild gehabt, man geht rein in den Lehrraum und dann schließt man die Tür hinter sich und dann passiert da hinten die Leere, die Magic irgendwie, ne? Und diesen Raum aber zu öffnen, um mal so ein bisschen Luft rein und rauszulassen, ist schon tatsächlich ein wichtiger Schritt. Und das ist so ein bisschen das, was du beschreibst, dass es dass sozusagen mit der Generation oder mit dir berufenen Kolleginnen und Kollegen sowas Neues entstanden ist oder eine neue Art des Lehrens entsteht, beobachte ich auch durch die Gespräche in dem Podcast auch zunehmend, dass das einfach, dass das ist, was passiert. Und aber dass eben hier auch bestimmte Formen von Autorität hinterfragt werden. Nämlich die Frage, schon so ein bisschen die blöde Frage, was Gutes zu sein, aber was ist gute Lehre und woran merken wir das? Und da schon eben sich erklären als Lehrender eine wichtige Rolle spielt. Also dieses Axiomatische, ich setze mich jetzt hin und sage, das ist jetzt so. Und das ist so, weil ich das übrigens sage, das ist vorbei. Funktioniert so nicht mehr. Aber gleichzeitig haben wir aber auch ist es halt immer so ein im Machen, im Tun, kriegen wir raus, wie es richtiger gehen könnte. Also es braucht ein starkes Grundvertrauen auf die eigene Kompetenz. Die ist aber gar nicht da, weil wir haben ja nie Pädagogik oder Didaktik irgendwie gelernt, ne? Also bisschen das, was mich auch in meiner eigenen persönlichen, ich sag jetzt mal, Lehrbiografie lange begleitet hat. Und dieser Podcast ist mehr oder weniger so eine Art von Therapie, darüber mit Leuten zu reden und zu erkennen, das ist bei euch so ähnlich. Man hat diese Kompetenzvermutung die ganze Zeit erzeugen. Ich weiß es irgendwie besser. Jetzt wäre ich ein bisschen älter. Ich weiß es jetzt, glaube ich, auch ein Stück besser. Aber umso eher man berufen wird oder umso jünger man in die Lehre kommt, auch als künstlerischer Mitarbeiter oder in verschiedenen Lehraufträgen, muss man ja immer behaupten, man wüsste es. Und auch in den Berufungsverfahren wird man ja berufen aufgrund einer dargestellten Lehr- und Werkkompetenz. Aber auch die ist ja, kann man ja diskutieren immer, ne? Aber ist der Druck dann auch immer hoch, auch diese einmal behauptete Kompetenz weiter aufrechtzuerhalten?
Ja, ich fand den Druck wahnsinnig, wahnsinnig groß. Wahnsinnig groß. Ich finde, du stellst dich ja vor einen mehrfachen Spiegel, ne? Gerade wenn du frisch dabei bist. Ich muss sagen, wahrscheinlich geht es vielen unserer Kollegen, Kolleginnen so, man stolpert da irgendwie so ein bisschen rein und man hat das Gefühl, oh, hier funktioniert irgendwas. Du weißt aber auch gar nicht, warum funktioniert das? Es tut's einfach. Und wenn es mal nicht funktioniert, ich glaube, alle von uns kennen dieses Gefühl, ach Gott, ist das mühsam. Ist dieser Kurs irgendwie, ich habe keinen Bock drauf. Woran liegt das dann eigentlich? Und sich diese Frage zu stellen, finde ich schon auch, erfordert extrem viel Mut, da genau hinzugucken. Und ich finde aber auch, dass ich kam auch aus einer Praxiswelt, die eben auch sich nicht mehr hinstellen konnte und sagen konnte, hallo, wir sind Metadesign und das Design hat folgendermaßen auszusehen. Das gab's einfach nicht mehr. Es gab einfach nicht mehr diese Weidemanns und auch Erik Spiekermänner dieser Welt mussten erklären, warum es Qualitätsunterschiede gibt und mussten ihre Kunden mitnehmen und sie ermächtigen, Entscheidungen mitzutragen und mitzutreffen. Und ich finde, diese Art des Mitnehmens sich auch erklären müssen, sich nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe hier einen Prof-Titel, guck da mal bitte nochmal hin. und dann machen wir das auch so. Das war ja total, das war ja schon vorbei im Grunde genommen. Also diese schillernde Designpersönlichkeit, die den Raum betritt und dann wissen alle, was zu tun ist. Mhm. Ich glaube, das ist, kenne ich so nicht mehr. Bin ich auch froh drum, muss ich echt sagen.
Hast du aber sowas erlebt als Studierende? Wo hast du studiert?
Ja, ja. Ich habe an der FH Mainz studiert. Und ich hatte total nette Profs, aber ich kann nicht sagen, dass ich da unterschiedliche Arten von Lehrkonzepten, pädagogischen Formaten, didaktischen Formaten kennengelernt hätte. Das war schon alles so, als hätte man sich irgendwie überlegt, ich weiß nicht, da gab es so ein Einverständnis darüber, wie Lehre zu funktionieren hat.
Unter den Kolleginnen und Kollegen, die
ja.
Ja. Echt interessant. Na,
es war,
also auch eine Uniformität an der Stelle?
Ja, eine gewisse Uniformität, also im Sinne, also gut gemeinter Uniformität, ne? Dass man sagt, okay, am Anfang des Semesters stelle ich ein Thema und dann arbeitet ihr von Woche zu Woche und dann kommt ihr am Mittwoch und dann legt ihr das vor und ich gebe Feedback und dann arbeitet ihr wieder, ich gebe wieder Feedback. Also dieser Rhythmus von Einführung ins Thema, ich arbeite als Studi, krieg Feedback und diese Schleife, bis das Semester vorbei ist. Das war schon bei den meisten Profs. Mhm. Ja.
Mache ich oft auch so.
Ja? Hm. Ja, ich habe das auch übernommen und dachte, weil das eben so ist. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ich glaube, mein Kollege Jürgen Huber, da hat er irgendwann mal gesagt, du, ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mich zurückhalten mit der Masse meines Feedbacks. Weil die Studis, wenn du da mal den Raum lässt und nicht sofort immer was sagst, dann fangen die an zu kommentieren, Feedback zu geben und du wirst hören, wie toll das schon ist, wenn ihnen erstmal der Raum gegeben wird. Und ich musste wirklich lernen, das auszuhalten und auch, dass ein Stück weit mehr Energie in die Moderation geht. Mehr in die Moderation, als dass ich Feedback gebe, sondern die Ermächtigung zu sagen, guck mal, ich gebe euch ein paar Basics und ihr werdet sehen, dass ihr selbst in der Lage sein werdet zu erkennen, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Ist das zu abstrakt?
Das ist total super, aber das trifft einen Punkt, den ich manchmal habe oder glaube hatte. Vielleicht ist der ist auch vielleicht noch gar nicht so richtig weg, dass die Leistung des Profs, der Professorin noch nicht definiert ist. Ne? Und ich habe, als designlehrende Person, und ich dachte immer, umso mehr Wissen du auf die Studierenden, mit Verlaub, liebe Studierenden, die zuhört, nicht falsch verstehen, draufschmeißt, umso besser ist dein Job erfüllt. Mhm. Und als wir... Ich hatte vor ein paar Folgen mit Sven Ingmar Thies gesprochen, der das Buch Teaching Graphic Design herausgebracht hat. Und der hat sich sehr viel auf das Zuhören ein. Dieses Zuhören und erstmal kommen lassen und sowas. Mhm. Und als wir das bei uns angewendet hatten, mehr Coaching-Prozesse, mehr Coaching-Methoden, Prozessbegleitungsmethoden anzuwenden, anstatt dieses klassische Lehren, Kritik und sowas, war das total irritierend, weil wir so wenig vermittelt hatten. Also ich hatte das Gefühl, ich habe meinen Job nicht richtig gemacht, weil ich nicht so viel vermittelt habe. Mhm. Aber ich habe ja über strategisches Fragen und nochmal, bist du dir sicher und wie würdest du das denn anders? Ist das die einzige Möglichkeit, also so über solche Sachen, die eigentlich ins Reflektieren und Denken zu bringen? Dachte ich, habe ich dann mit meiner Mitarbeiterin, haben wir das zusammen gemacht, haben wir uns angeguckt, das war A, nicht so anstrengend, mit irgendwie 20 Studierenden intensive Feedbackgespräche zu machen, weil wir ja nicht alles aus uns selber raussaugen mussten, sondern es eben ermöglicht haben, dass es aus den Studierenden kommt. Und gleichzeitig war das aber so ein Gefühl des Blendens, weil ich gar nicht das ganze Wissen, was in meinem Kopf ist, rausgeholt habe. Mhm, so, also dieses, das, was du als das Zurückhalten beschreibst, ist einerseits, glaube ich, der richtige Weg. Aber fühlt sich trotzdem so an, als würde ich bescheißen.
Ah, interessant. Mal, ne?
So, jetzt macht er sich, Christian, sich einen schlanken Schuh, weil er die Studierenden das nämlich sagen lässt und nicht selber sagt. Ne? Aber das ist ein blödes, also ja. Liebe Zuhörer, ihr seht das nicht, ich schlage mir an den Kopf. Es ist nicht so.
Er tut es wirklich.
Es ist nicht so, sondern es geht ja am Ende darum, dass die Studierenden sich entwickeln. Ne? Und wenn das besser funktioniert, wenn ich eher still bin, dann sollte ich lieber still sein. Ne? Das ist so, und das ist nur ein bisschen so eine Demut, die an der Stelle kommt. Und eben auch so eine Rückfrage an, was bedeutet eigentlich Wissen? Also welchen Wissensvorsprung musst du als Prof mitbringen, wenn dir faktisch gar nichts bringt, weil du es nicht bei jeder Konsultation raushauen kannst, wie so ein Zitate-Kanone. Ne?
Ich glaube, Demut ist irgendwie wirklich ein total schönes Wort in dem Bereich. Und gerade im Gegensatz zu dieser professoralen Aura, ja, die wahrscheinlich wir beide auch noch von früher kennen, und ich finde schon auch, worauf will ich denn die Studierenden in Zukunft vorbereiten? Wissen verbraucht sich wahnsinnig schnell. Und gerade unser Fach ist doch einem so krassen Wandel unterzogen. Das heißt, ich muss ihnen ja beibringen, wie sie zu einem Ergebnis kommen. Ja, wie können sie sich Lösungen erarbeiten, ohne dass jemand neben ihnen steht und sagt, du, das ist aber so und so, wäre es aber auf jeden Fall besser. Und das kannst du auf keinen Fall machen. Und ich glaube, das ist so eine Kompetenz, die ist ehrlich gesagt aber auch designübergreifend. Ich finde, das gilt für alle Disziplinen an der Hochschule, dass wir viel mehr Energie reinsetzen müssen darin, wie kommst du von einem Problem, von einer Fragestellung zu einer Lösung?
Ja, oder kannst du dir überhaupt eine Lösung anmaßen? Ne? Also ich glaube, das kommt noch als nächstes so ein bisschen dazu. Aber ich finde den Punkt dass sich Wissen schnell verbraucht, das greift ja auch nochmal darauf hinaus, was du vorhin meintest, dass dieses Praxiswissen, was du dir eben in deiner Arbeit in den Agenturen erarbeitet hast, dann einfach dünner wird, ne? Also oder weniger anwendbar an der Stelle und eigentlich neue Sachen da dazukommen müssen. Und deswegen finde ich haben wir uns ja alle nie selber ausgedacht, aber dieses Mitlernen, dieses Co-Learning, also Co-Teaching im selben Maß wie Co-Learning, zu sagen, hey, da gibt es Studierende, also ich habe zum Beispiel keine Tischlerausbildung, ich kann das nicht. Wir haben aber sehr tolle Studierende, die kommen aus einer Tischler- und Tischlerinnenausbildung. Und da denke ich mir natürlich total cool, wenn die in ein Projektteam reinkommen und dann eben mit Leuten arbeiten und das Wissen eher entweder in Formaten oder in so side by side in der Werkstatt, das dann mitvermitteln, nämlich den Leuten, die vielleicht eher aus dem journalistischen oder Graffiti-Hintergrund kommen und dann sagen, okay, naja, dann lernt man das halt so Schulter an Schulter. So, und das finde ich halt total, diesen Raum erstmal aufzumachen und das zu ermöglichen und auch da nicht eben im Kittel neben der Kreissäge stehen und sagen, na, hast du genau hingeguckt, sondern dass es eben eher bedeutet, okay, ihr macht das mal und wir sehen uns nächste Woche. Und dann zeigt ihr mal, wie weit ihr gekommen seid. Und es ist aber auch wieder da, was für Ziele setzen wir eigentlich? Ne? Also was erreichen wir eigentlich in einer Semesterzeit? So, und manchmal ist es auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir da doch sehr viel verlangen. Und, und ob dann Werkdruck, ob dieser Werkdruck dem Lernerfolg entgegenläuft vielleicht. Ne? So, dann musst du was erreichen, du musst irgendwie cool aussehen, das muss also bop, 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 und dann hast du nichts gelernt, außer dass es Stress, dass du weißt, dass Stress existiert.
Ja, ich glaube auch, der Druck, der ist enorm, mehr denn je vielleicht auch. Aber ich habe eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Im letzten Semester hatte ich mit meinen Studierenden im Kurs einen Podcast gestaltet über Designpioniere. Und ich habe einmal eine ganz neue Herangehensweise in der Lehre ausprobiert. Und zwar habe ich gesagt, okay, ihr seid das Team. Am Ende sollen 7, 8, 9 Episoden entstehen zu dem Thema DesignpionierInnen. Und habe quasi in Zweierteams Zuständigkeiten auswählen lassen. Also bin ich in der Regie, bin ich in der Produktion bzw. Technik, bin ich in dem Bereich Design Naming, bin ich im Bereich Social Media und Marketing. Und das war ganz toll, weil wir hatten da Studierende, die eine zum Beispiel, die Mira, die hat total viel Erfahrung aus dem Social Media Bereich. Und sie hat dann gesagt, ich gehe ins Social Media Team. Da meine ich, naja, Mira, jetzt kannst du das ja schon. Das machst du ja in der Praxis. Willst du das jetzt wirklich machen? Ich meine, klar, dem Projekt hilft es, aber was hast du dann davon? Und sie wollte das aber gerne machen. Und das Interessante war, alle Studierenden haben ein Lernportfolio geschrieben. Und was ich da so rausgelesen habe, ist, sie hat eben natürlich nichts Neues jetzt im Social Media jetzt gelernt, aber sie hat gelernt, wie sie ihre KommilitonInnen mitnimmt auf den Weg, indem sie eben Workshops vorbereitet haben, indem sie versucht hat, eben diesen Prozess der Entscheidungsfindung, also wie wollen wir posten, wie wollen wir gemeinsam, wollen wir uns zeigen, wollen wir unser Gesicht zeigen bei den Social Media Posts? Und also ganz, ganz viele Fragen, die, wo sie gelernt hat, wie kann ich ein gesamtes Team mitnehmen und am Schluss das Gefühl entsteht, das ist unser Podcast und nicht das Team Social Media hat das bestimmt, wie wir das machen. Also das Thema der Co-Kreation. Und das hat, also ich hätte es selber vorher gar nicht sagen können, das war ein totales Experiment, aber so hat das für alle Beteiligten total gut funktioniert. Und ja, ich hatte an der Stelle eher die Rolle derjenigen, die dann zwischendurch mal in so einen Workshop eingreift und sagt, Leute, wenn wir so weitermachen, brauchen wir noch 3 Semester, bis wir entscheiden, wie dieser Podcast heißt. Und wenn wir das jetzt nicht vielleicht anders strukturieren, dann werden wir leider nie einen Key-Visual haben. Also das heißt, ich habe schon immer wieder interveniert, habe dann aber auch selbst versucht, mich möglichst lange zurückzuhalten, damit sie diese Erfahrung eben auch selbst machen können. Oh Gott, jetzt setzen wir uns schon zum dritten Mal zusammen zum Thema Naming, ja.
Ja, sounds familiar. Hatten wir auch mal, gerade als wir das Festival gemacht hatten, hatten wir genau dieselben Sachen. Und ich kann mich aber erinnern, und das ist eine Sache, die mir wirklich, also wo ich wirklich so viel gelernt habe, da ging es nämlich auch darum, also wir haben ewig gebraucht, bis wir zu diesem Key-Visual gekommen sind. Das hat einfach sehr, sehr lange gedauert. Mhm. Aber da war ich auch noch jünger, würde ich jetzt auch alles ein bisschen stringenter und straighter diese Interventionen machen. Mhm. Sozusagen, hey, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und damit leben wir dann fertig aus. Mhm. Und eben nicht so lange rudern lassen. Aber was da toll war, dass die eben, dass wir es auch so gemacht haben, ihr bestimmt den Raum, ihr Studierenden, das ist euer Projekt. Und da sind aber so viele ehrliche Konflikte aufgetaucht, auch mit uns Lehrenden, weil wir das ja, also wir machen ein Festival zur Design Education und das musste ja alles übers Rektorat, da mussten Gelder besorgt werden und wir hatten da schon so super viele Aktien drin. Und das aber an die Studierenden an abzugeben, das war für uns Lehrende ein großer Schritt. Wir hatten aber total Lust dazu, aber dann doch war ich dann vielleicht doch ein bisschen schissig. Wie viel kann ich eigentlich loslassen? Und dann die Studierenden auch, hey, machen wir jetzt euer Projekt oder machen wir unser eigenes Ding? Und dann auch dort wurde so eine Kommunikationskultur eingeführt, wie man spricht, dass man sich meldet, bevor man was sagt. Und das war so total neu, weil dadurch haben wir und Lehrenden uns schrittweise zurücknehmen müssen, weil man eben nicht sofort ja bababa reinreden konnte, sondern erstmal Laufkleidung. Ein totaler Erfolg, übelst anstrengend, aber hat total gut funktioniert. Ich will aber noch eine Sache fragen, rein methodisch. Du hast von das Wort Lernportfolio verwendet. Was ist ein Lernportfolio?
Och, herrje. Ja, das fragen mich die Studis auch immer. Oh, was willst du denn jetzt? Was soll denn, wie viele Seiten soll es denn sein? Die Frage liebe ich immer ganz besonders. Also, es gehen wir eher von dem, was wünsche ich mir von einem Lernportfolio? Ich wünsche mir, dass jede Einzelne ihren Weg dokumentiert und daraus Schlüsse ziehen kann, reflektieren kann, wo waren Momente, die schwierig für mich waren? Wo waren Momente, an denen ich gut lernen konnte? Woran lag es vielleicht, dass ich gut lernen konnte? Woran lag es, dass ich nicht gut lernen konnte? Darum geht es mir eigentlich. Mir geht es auch weniger darum. Also ich lerne auch viel, weil ich aus den Lernportfolios rauslesen kann, dass sie sagen, boah, mit der Methode konnte ich gar nichts anfangen. Oder das mit dem Prozess mit dem Naming, das kam zum Beispiel vor, das war echt elend, da war ich genervt. So. Oder dass Studierende sagen, ich habe so geliebt, einen Workshop selbst moderieren zu dürfen. Mhm. Ja, das sind ja wahnsinnig tolle Erkenntnisse. Und ich glaube, darum geht es mir in diesem Portfolio, im Lernportfolio, diesen eigenen Weg, den man zurückgelegt hat, zu reflektieren. Ja.
Ich habe in dem Podcast, den du mit deinem Studioagentur Y machst, jetzt musst du mir nochmal helfen, der Vorname war Annika, Nachname war?
Wilczek,
Annika Wilczek, genau. Mhm. Sie hat hervorragend von einer Sach- und einer Schauebene gesprochen in so Sachen. Und ist diese bei uns oder in Projekten, die ich mache, verbinde ich immer diese Sach- und Schauebene. Und bei mir heißt dieses Lernportfolio eigentlich Doku. Das heißt, es gibt eine Doku am Ende vom Semester des Projektes. Was hast du gemacht? Und irgendwie ist es ein bisschen durcheinander dann immer. So einerseits ist es eine Art von Prozess. Rückblick, Reflexion, aber es hat aber auch gleichzeitig eine Schauseite, nämlich ich zeige, wie toll das Projekt geworden ist, ich will natürlich die Ergebnisse schön darstellen, der Prozess ist immer schön dargestellt, aber und in der Textebene gibt es immer so ein bisschen so, das ist mir schwer gefallen, das war scheiße, das mache ich nie nochmal so, aber das ist was anderes. Und gibt es bei dir die Doku nochmal separat, also sozusagen eine Art von...
Ja, das ist genau, die ist separat. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so gemeint, dass es da so eine Schauebene gibt, sondern sie soll eigentlich eher die Sachebene sein. Ich finde es eigentlich total schön, dass du dir das mit hier reinsetzt, aber es ist wirklich sehr passend. Und natürlich ist trotzdem, ich meine, das ist super unterschiedlich, wie selbstkritisch Studierende da auch rangehen. Ja, das hat eine super unterschiedliche Qualitäten von Erkenntnisgrad auch, so ein Lernportfolio. Und ich hab noch nicht rausgefunden, ehrlich gesagt, wie man die Fragen vielleicht nochmal stellen muss. Die muss man bestimmt auch nochmal anders stellen, damit die eigenen Erkenntnisse da vielleicht auch noch größer werden.
Merkst du einen Unterschied zwischen den Lernportfolios? Also hast du die Studierende dann immer nochmal und kannst auch nee, nochmal auf ein anderes Lernportfolio nicht. Zurückgucken?
Nee. Okay. Leider nicht. Es wäre schon super, wenn man dieses, ich weiß nicht, wie das bei euch funktioniert, aber es ist eben den Kontakt, den ich mit Studierenden habe, und ich habe ihn am intensivsten eben diesen Projektkursen und nicht in diesen großen Kursformaten. Das heißt, dass man dann nochmal auf jemanden trifft und dann sehen kann, oh wow, guck mal, in diesem Projekt, da warst du da noch unsicher. Und jetzt, guck mal, ja, diese Momente gibt es dann, wenn überhaupt, dann eher beim Bachelor. Wenn dann jemand sagt, oh, ich fand das Projekt bei Daniela, diesen Kurs, den fand ich gut, ich würde sie gerne als Bachelor-Mentorin haben. Das ist dann der Moment, wo man solche Beobachtungen von Entwicklung machen kann, ja.
Nee, da gebe ich zu, das ist bei mir anders oder bei uns. dass wir das schon, wir haben die einmal in so einer Art Grundlagenübung, methodische Grundlagenübung heißt es, und dann haben wir die in den komplexen Gestalt und da kommt es durchaus vor, dass die zweimal bei einem landen. So, und da, und dann haben wir noch die Master, wo sie dann, oder wenn sie sozusagen konsekutiv bei uns auch anschließen, dann sehen wir das plus, dass wir ja natürlich dann auch, also die Türen sind bei uns jetzt nicht immer geschlossen, sondern wir sehen natürlich auch, wie die in den anderen Projekten präsentieren und was sie da machen. Und da sieht man das schon, wie stark sie sich entwickeln.
Ja, toll.
So, ich glaube, das kriegen wir schon mit. Mhm. Aber apropos entwickeln, dieses Edu-Lab, was ihr da gemacht habt, mal kurz die Klammer da nochmal zu schließen. Ihr habt diese Konferenz gemacht, ihr habt Formate entwickelt, habt ihr eure Lehre evaluiert und ist es wie hat sich das Forschungsprojekt oder dieses Projekt, wenn es ein Projekt ist, hat das ja ein Alpha und Omega, also es hört irgendwann auf. War es dann einfach vorbei oder hat das nochmal eine irgendeine Art von Wirkung, Nachklang gehabt?
Ja, also.
Den du spürst noch.
Das muss man schon sagen, es war also jetzt dieses Edu-Lab an sich, das wurde jetzt nicht in der Weise fortgesetzt. Also es ist leider bei der einen Konferenz geblieben und bei der einen Publikation. Aber es haben sich dann andere Aufgabenstellungen ergeben. Wir haben zum Beispiel ein Leitbild für Lehre an der Hochschule entwickelt, Birgit Bauer und ich. Das kam ehrlich gesagt von außen herangetragen, weil es hieß, jede Schule braucht ein Leitbild für Lehre, an denen sich eben auch Lehrbeauftragte orientieren können, was auch total Sinn macht. Und da wurden dann Birgit und ich gefragt, ob wir damit reingehen in diese Arbeitsgruppe, in diese Arbeitsgemeinschaft. Und ich glaube, da ist ganz viel auch von dem eingeflossen, was wir im Vorfeld gemacht haben in dem Bereich. Ich finde unser Leitbild, finde ich, ziemlich gut. Ich fand es auch toll, mit KollegInnen aus den unterschiedlichsten Studiengängen zu machen. Also wie gesagt, raus aus der Gestaltungsblase und rein in die Diskussion mit KollegInnen aus der Verwaltung, aber aus technischen Studiengängen, aus Wirtschaftsstudiengängen. Das fand ich wirklich toll. Und dann zu gucken, okay, was ist denn unser gemeinsamer Nenner, den wir haben? Ja, das war schon echt eine tolle Reise.
Kannst du den benennen?
Den gemeinsamen Nenner? Ja, das waren so Dinge, die für uns irgendwie selbstverständlich waren, aber dass für uns Praxis, eine Praxisangewandtheit total key ist. Das ist nicht nur etwas, weil wir Fachhochschule ist und weil wir das halt machen müssen als Fachhochschule, sondern weil wir wirklich drauf stehen. weil wir da wirklich einen riesen Mehrwert drin sehen. Wir sind ja auch total angewandt in unserer Forschung. Aber die Praxis feiern, ich glaube, so haben wir es auch genannt in unserem Leitbild, das war zum Beispiel etwas. Und das fand ich auch so interessant an dem Leitbild, weil viele Dinge leben wir, vieles ist für uns selbstverständlich, aber wir benennen sie nicht. Und das haben wir mit dieser Zusammenarbeit eben getan. Das fand ich super.
Finde ich cool, die Praxis feiern, das ist toll. Ja, interessant. Ne, kann man nochmal 3 Folgen machen, was ist die Praxis? Aber würde ich nochmal kurz über deine Praxis sprechen wollen. Ja. Kannst du mal sagen, wie muss man sich denn die Praxis im Service Design vorstellen? Und an der Stelle nochmal die Frage, du hattest auch von einem neuen Master gesprochen, ist es schon spruchreif? Wie geht man damit um oder was kann auch Service Design für Public an der Stelle sein? Also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Praxis oder das Berufsfeld mal anschlagen, wie so ein Glas und dann schwingt irgendwas wird schon in den Raum reinschwingen.
Also wo will ich da anfangen? Ich fange mal am besten an, wo ich selbst angefangen habe. Meine Reise startete mit einem Forschungsprojekt, das ich mit Johanna Götz unter anderem gemacht habe, aber auch mit Stephanie Voss. Und wir haben uns zur Aufgabe gestellt, eine Verwaltung zu suchen in Berlin, die bereit ist, sich diesem damals noch relativ neuen Disziplin Service Design zu öffnen. Und Service Design, das ist mir begegnet, weil ich in der Praxis für die Deutsche Bahn etliche Jahre arbeite und da viel mit dem Kundenservice. Und da ist in dem Kundenservice das Thema Service Design natürlich ein großes Thema. Aber dazu vielleicht später mehr. Mhm. Das heißt, ich habe mir, weil ich in der Praxis mit der Disziplin arbeiten konnte, habe ich mich getraut, daraus ein Forschungsprojekt zu beantragen, das dann genehmigt wurde. Und wir haben dann ein Amt, das einzige Amt in Neukölln, das gesagt hat, sie wollen mitmachen, sie wollen sich dem Experiment stellen. Das war der Zahnärztliche Dienst in Neukölln. Und da haben wir dann versucht, diesen Prozess, aber auch die Kommunikationsmaterialien, die digitalen Hilfselemente, die es eben gab, zu überarbeiten. Und das war für mich eigentlich so der Startschuss, das Thema Service Design und Public Design, weil ich gemerkt habe, wow, da gibt es einen riesen Bedarf, das Design, und jetzt mal unabhängig davon, ob Service Design heißt oder Informationsdesign, die Disziplin Design kann unheimlich viel bewirken, Barrieren herabzusetzen. Ich meine damit nicht nur Barrierefreiheit in dem Sinne, wie wir es kennen, sondern auch im Sinne von einer ganz normalen Verständlichkeit. Also verstehe ich meinen Bescheid vom Finanzamt? Verstehe ich, wie der Prozess funktioniert, Führerschein zu beantragen? Ich habe ihn immer noch nicht, ehrlich gesagt. Und ich müsste jetzt dringend. Wir merken es schon gar nicht mehr. Ne? Wir sind im Austausch mit einem Service von der öffentlichen Verwaltung und wir erdulden unglaublich viel. Und bei dieser Forschungsarbeit, die wir da gemacht haben, habe ich mich eben auch mit anderen Ländern beschäftigt. Wie läuft bei denen das eigentlich? Wie ist da Dienstleistung von öffentlichen Behörden? Habe gemerkt, wow, Mensch, da gibt es aber Qualitätsunterschiede. Und warum nehmen wir das hier in diesem Land so hin, wie wir es hinnehmen? Gibt es doch eigentlich gar keinen Grund dafür. Und doch, es gibt eine Menge Gründe dafür. Leider sind die sehr vielfältig, warum das bei uns so ist, wie es ist. Aber es war, auf einmal war mir klar, ich komme ja aus dem Brand Design ursprünglich. Und da habe ich gemerkt, Design ist wirklich eine Disziplin, die einen Mehrwert schaffen kann, die weit über dem liegt, was ich im Brand Design erfahren konnte. Und das hat mich ehrlich gesagt so geflasht, dass ich am liebsten nichts anderes mehr machen wollte. Weil es einfach dieses Design so einen Impact hat für eine Gesellschaft. Das finde ich nach wie vor total faszinierend. So kam es darum, wie kam ich überhaupt zu diesem Thema Service Design. Und vielleicht noch ein Nachklapper. Ich habe in dem Bereich Service Design im öffentlichen Bereich mit so vielen Menschen zusammengearbeitet, von öffentlichen Behörden, mit Verwaltungsmitarbeitenden, die total on fire sind, was zu verändern und auch Teil dieser Veränderung zu sein, dass ich angefangen habe, denen eben zu zeigen, was Design für einen Unterschied machen kann, wenn sie es einsetzen, wenn sie die Disziplin mit einbeziehen. Und deswegen entstand dann eben die Idee, einen Studiengang zu starten, der nicht nur für Designabsolventen ist, sondern mit Menschen, die Architektur studiert haben, die Verwaltungswissenschaften, Politologie, Psychologie, whatever, weil es völlig klar war, auf dem Level geht es nicht um Grafikdesign, sondern aber es geht darum, wie kann man Gestaltung im weitesten Sinne begreifen und da draußen die Welt verändern, so dass wir alle vielleicht gerne staatliche Dienste in Anspruch nehmen. Das müssen nicht nur Behörden sein, das kann auch mein Krankenhausbesuch sein, das kann der Besuch im Museum sein, das kann Schule sein. Das ist schon sehr weit gefasst.
Super. Genial. Eine Frage an der Stelle, ganz praktisch. Weil du gesagt hast, dass du hier eine andere Wirksamkeit spürst als im Branddesign.
Das hast du sehr schön gesagt. Das habe ich so nicht gesagt, aber das stimmt.
Danke. Und das ist so. Nehmen wir mal als gesetzt. Jetzt hat dich in der Stelle, hast du anders, natürlich als agile und denksportliche Designerin, hast du dich gekümmert, dass das Cash für dieses Experiment reinrollt über das Forschungssemester oder Forschungsprojekt, um dann das mal auszuprobieren. Und dann hast du das alles gemacht und das war alles finanziert. Jetzt ist es so, dass die Behörden, Verwaltungen das erkennen, sollen sie selber Design einsetzen oder sollen sie sensibilisiert dafür sein, dass es sich lohnt, dafür spezialisierte Designunternehmen anzuheuern und denen Wirkräume in ihren teils linearen Prozessen zu geben, dass sich Veränderung einschleicht? Oder das ist so ein bisschen die Frage, welche Qualifikation haben die dann, die Menschen?
Ja, es geht genau darum, einen Space zu schaffen, also so eine Art Raum, in dem Nicht-Designende verstehen, was Design leisten kann, ohne dass sie selbst DesignerInnen werden. Aha. Und gleichzeitig sollen Designende verstehen, was es überhaupt braucht und welche Rahmenbedingungen es zu beachten gilt. Weil die sind nämlich schon noch ganz schön anders, als es das für Unternehmen ist. Also ich habe es mit Gesetzen zu tun, ich habe es mit politischem Willen zu tun, ich habe es mit einer Gesellschaft zu tun. Das kann ja unter Umständen im Audi-Vorstand ein bisschen egal sein, was die Gesellschaft sagt, solange es keinen Shitstorm gibt über ein neues Corporate Design. Das heißt, es gibt von mehreren Seiten die Notwendigkeit, aufeinander zuzugehen. Und wie gesagt, aus diesem Studiengang, den ich zum Glück nicht alleine stemme, sondern mit zwei Kollegen, das ist Jona Piel und Alexander Müller-Rako, dass wir dann diesen Raum eben erzeugen, um zu sagen, guck mal, da kann Informationsdesign einen Unterschied machen, Prozesse besser zu verstehen, vielleicht auch ein besseres Demokratieverständnis zu schaffen und gleichzeitig aber auch in den Bereich des Organisationsdesigns zu gehen. Und das ist etwas, das kann jede Disziplin erlernen. Wie bekomme ich Wandel hin? Wie funktioniert Transformation? Du hast ja vorhin das Beispiel erzählt von Annika Wilczek, ne? Die eben gesagt, okay, wie geht das eigentlich von so einer Linienorganisation, die wir Hochschulen übrigens auch haben, eine sehr straffe Linienorganisation. Und du hast vorhin erzählt, ihr habt da so ein Projekt, ihr wolltet eine Konferenz machen, das ist eine Projektstruktur. Und trifft diese Projektstruktur auf diese Linienorganisation eurer Hochschule. Wie kriegt man das hin? Ja, und das ist eben auch
Kommunikation.
Kommunikation, genau. Mhm. Und das ist eben etwas, was ich schon auch dem Design zuschlagen würde, dass wir da was beizutragen haben. Nicht nur, also ich sage nicht, Design und Designende können alles wuppen, aber ich glaube, wir können einen Beitrag leisten.
Ja, und das glaube ich auch. Und ich frage mich das auch, aber das ist für mich so eine Magic Skill, weil ich sie noch nicht genau artikulieren kann. Aber es hat was, ich versuch's mal. Dadurch, dass wir als Designende formal ästhetische Zugänge zur Welt haben. Ne? Also gehen wir mal von dem neurodiversen Spektrum aus. Da gibt es Listenmenschen, Annika Wilczek spricht in dem Podcast, wir verlinken das in der Shownote, also ihr könnt das alle nochmal nachhören. Von Menschen mit einem starken Sicherheitsbedürfnis. Ne? Also Menschen, die in einem Amt arbeiten, haben auch ein Sicherheitsbedürfnis, aber auch ein Verantwortungsbewusstsein, dass die große Maschine läuft. Ne? Wir als Designerinnen und Designer haben dieses Interesse auch, aber das ist bei uns nicht so prioritär. Wir sind Schnellbootmenschen und wollen oder sind divergente Akteure. Wir wollen immer irgendwie in die Breite gehen, kommen natürlich irgendwann in eine Phase der Konvergenz, aber erstmal sind wir die, alle schwimmen in die Richtung, wir sind aber die Fische, die kurz mal in die andere Richtung abschwirren, wir kommen dann schon wieder, wir sind ja schneller. Und die und wir aber durch diese, durch unsere, und da kommt wieder Designstudium mit rein, wenn wir sehr gute, formal ästhetisch denkende, aber auch ausagierende Menschen sind, dann erzeugen wir eine empirisch nachvollziehbare, also eine empirische Nachvollziehbarkeit. Man kann das erkennen, sehen. Oder eben, ich komme aus dem Industrial Design, man kann es begreifen, indem man das eine Taktilität hat, eine Haptik, eine Sinnlichkeit und dadurch eine Echtheit. Und dadurch wird es einfach besser, schneller, nachvollziehbarer. Wissen hat weniger Flux irgendwo, wo es abschwirren kann, sondern es geht so, man kann es besser kommunizieren. So, und das, und ich glaube, da gerade in dieser Monodisziplin Verwaltungsfachschule, wo gegeben, also und hier ist es ein, hier vermute ich, die sehr auf Linien, Richtlinien-Drill unterwegs ist, da wird genau diese Kompetenz nicht geschult, sondern eben entschult in gewisser Weise, damit man eben in den Reihen eine Funkdisziplin drin bleibt. Und wir als Designerin können aber voll was zugeben, einen Beitrag leisten. Und das ist ein, aber das ist ein, durch die Spezialisierung der jeweiligen Einzeldisziplin, nennen wir es mal Verwaltung, Behörde und Designerinnen und Designer, spreizt sich das so auf. Und wir müssen aber eigentlich jetzt in so einer Stufe eigentlich wieder umklappen und wieder aufeinander zugehen. Und das hatte Annika Wilczek hat gesagt, dass Transformation kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und da habe ich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil mich das so geärgert hat, dass das so ist. Das ist einfach, ich wünschte, das wäre anders. Und da ist aber die Frage, so ein Studium dauert halt relativ, ist halt nur einen relativ kurzen Zeitraum. Ein Marathon aber sehr lang. Ne? Durch welche Art von, also was muss man denn, wie kann man denn was vermitteln in der kurzen Zeit eines Masterstudiums beispielsweise, um dann aber diese Ausdauer zu haben, es in den Marathon zu gehen. Vielleicht hilft das Bild auch schlecht, aber...
Nee, das ist überhaupt... Nee, das passt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich speziell hätte nicht den Mut gehabt, meine KollegInnen darauf anzusprechen, ob wir das nicht wagen sollen, dieses Thema als Studiengang zu gründen, wenn ich nicht selbst erlebt hätte, wie man mit einer relativ kurzen Zeit mit Menschen aus der Verwaltung so einen wirklich tiefgehenden Aha-Moment schafft. Ich hatte mit dem City Lab in Berlin hatten wir eine Weiterbildung gemacht mit 8 Modulen zusammen mit Johanna Götz. Und in 8 Modulen während der Corona-Zeit, das war wirklich Wahnsinn, weil irgendwie gefühlt, das waren 16 Teilnehmende, jede zweite hatte ein Kind auf dem Schoß. Das war irgendwie alles total wild. Und wir haben angefangen, deren Prozesse, die sie gerade eh auf dem Schreibtisch hatten, aus nutzenden Sicht uns zu betrachten. Und uns mit denen gemeinsam verschiedene Methoden anzuschauen. Wie kriegt ihr denn raus? Wo gibt es sogenannte Pain Points? Wo gibt es aber auch gute Momente? Und sind das alles so im Remote-Modus insgesamt ein halbes Jahr, gar nicht ganz, vielleicht 5 Monate gemeinsam durchgegangen? Und wirklich, also ich glaube, ich hatte noch nie so ein super Feedback auf ein Kursformat. Und die haben gesagt, das war alles toll. Wir verstehen, dass es wirklich nur so funktionieren kann. Aber ganz ehrlich, ich komme zurück in meine Behörde und die gucken mich an, als wäre ich völlig ballerballer. Ja, wenn ich anfangen will, Interviews zu machen mit Nutzenden, wenn ich Nutzende beobachten will, wie sie etwas beantragen bei uns. Ich bin da einfach allein jetzt mit dieser Erkenntnis. Und das fühlt sich irgendwie ganz schön doof an. Und ich habe das sehr ernst genommen. Und das ist das vielleicht, was mit diesem Marathon und Sprint ist. Man schafft es schon, im Sprint Leuten zu erklären, warum dieser Ansatz Service Design gerade im öffentlichen Bereich so viel Sinn macht. Das ist einfach, es ist eigentlich ein No-Brainer. Es ist aber die größere Herausforderung, eine Gesamtorganisation dafür bereit zu machen. Und ich glaube, ein Studiengang ist zum Beispiel etwas, wenn wir das über viele Jahre sehen, wie viele Absolventen wir da vielleicht haben werden, dann ist schon meine Hoffnung, auch weil sich die Zeiten draußen drehen, das muss man auch sagen, was da alles passiert ist innerhalb der letzten 5 bis 7 Jahre, dass wir da draußen bald auch eine Bereitschaft haben werden für diese Sichtweise. Dass wir eben nicht nur aus einer verwaltungswissenschaftlichen Sicht Prozesse gestalten, sondern dass wir diese Dinge so gestalten für die Menschen, die auf diese, ja, auf diese Dienstleistung angewiesen sind.
Das ist voll cool, dass du das so, dass du diesen Prozess nochmal beschreibst, weil das sehr auf den Anfang zurückgreift, wo wir so, wie kriegst du das eigentlich alles übereinander und wie, was ist eigentlich eine Win-Win-Situation zwischen Lehre und Praxis? Und dass du ja hier eben auch wieder sagst, na, das ist ein, du hast den Mut, diese Veränderung in der Hochschule, also Veränderung oder diesen Beitrag in der Hochschule zu leisten, weil du ihn aus einer anderen Ebene heraus dir gezogen hast. Ist das richtig? Also das
absolut.
Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein wichtiges Plädoyer für diese Extrameile, auch eine Praxis zu haben, auch wenn es sehr anstrengend ist. Aber das ist, es ist auch nicht für jede Person geeignet, ne? Also es hat so unterschiedliche Energielevels, auch man wird ja auch nie jünger, aber das kann schon, lass die Leute mal machen, auch, ne? Und diese Freiheiten da, sich draußen so ein bisschen rumzutreiben, weil es ja wieder zurückspielt in die Hochschule. Finde ich sehr gut.
Ja, und das ist, ich weiß, eine Kollegin von mir, Katrin Hinz, die hat immer gemeint, ey, lasst uns gucken, dass wir draußen auch unser Standing haben, dass wir da draußen unser Ding machen, weil der gesamte Studiengang profitiert davon. Und ich finde das, also noch mal zu der Organisationsform Studiengang. Ich finde ja, Hochschule ist ja per se darauf ausgerichtet, dass wir alles so Alleinkämpfer haben. Ja, es gibt ja wenig Bonussysteme für zusammen und für sich gegenseitig Freiräume schaffen. Ja, einfach weil Hochschule per se ein sehr ressourcenschwacher Ort auch ist, also zumindest bei uns. Und wie man es schafft, dass man Kollegen, Kolleginnen darin bestärkt, da draußen auch ihren Platz zu finden, gerade weil das auch wahnsinnig viel Kraft und Energie kostet. Ja, das finde ich, also das gönnen zu können, das ist schon, glaube ich, echt ein höheres Level.
Aber das, was du eben auch sagst, da drin ist, dass Kooperation nicht explizit rewarded wird. Also mir fällt das, oder es Bonuspunkte dafür gibt. Ne? Und ich glaube, das nehme ich mir so für die nächsten Projekte vor, grundsätzlich in Gruppenarbeit mindestens 2er Teams. Ne? Also dass man das, also mit den Studierenden sozusagen macht, dass die das lernen, einfach auch dieses Ego vor der Tür zu lassen oder zumindest lernen, was es bedeutet, ein Ego zu haben und dass es vielleicht am Ende schlau wäre, es vor der Tür zu lassen oder erkennen, dass es kompliziert ist, dass das so ist. Aber dass es eben auch unter Lehrenden ja vorgelebt werden muss. Ne? Und dass das halt eine Extrameile ist, die du gehen musst, weil die dafür die Prozesse nicht immer an allen Hochschulen, in allen Sachen so kongruent sind. Ne? Also, dass man das überhaupt hinbekommt. Ne? Und das immer neu, immer anders, immer irgendwie.
Ja.
Aber es wird ja niemand alleine draußen arbeiten. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass man alleine Absolut. Draußen arbeitet.
Das ist sehr unrealistisch.
Draußen, ne?
Ja. Ich weiß nicht, wo eure Studis später mal landen, aber ich glaube, jemand, der nicht die Skills mitbringt, in einem Team zu arbeiten, und ist es das Team auf Kundenseite, auf Kulturseite oder sonst wo, ich hätte dafür keine Antwort, wie das funktionieren soll.
Nee, aber die Frage lautet, wie kannst du es gut lernen? Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Ebene, weil ich gucke auf die Uhr und wir sind schon super weit.
Oh yeah.
Und genau, voll. Daniela, Christian. Tausend Dank für das tolle Experiment, dass wir hier miteinander so rumblind-daten konnten. Ich habe super viele Fragen gehabt, die ich alle nicht gestellt habe, aber Antworten auf Fragen bekommen, die ich nicht vorher hatte, finde ich super. Ich freue mich total. Gibt es diesen Master schon? Ab wann gibt es den? Soll es den geben?
Der ist, ich würde sagen, er ist in Gründung und er hat bereits alle Hochschulinstanzen hinter sich gelassen. Das sind ja auch eine ganze Menge. Ich glaube, ich habe mal zusammengezählt. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 Instanzen geschafft. Das heißt, die Hochschule hat dieser Master passiert und jetzt ist es an der Senatsverwaltung.
Ah, gut. Dann reden wir da wieder drüber, wenn, also erstens, ich würde gerne weiter mit dir sprechen, weil mich das total interessiert, wie man einen neuen Studiengang gründet. Mega Magic.
Ja.
Ne? Also das ist ja quasi Level 3 im Professorenbusiness. und ja, wir packen alles unten in die Shownotes, was, fast alles, worüber wir gesprochen haben. Und ich bedanke mich für das Zuhören und sage an dieser Stelle erstmal Tschüss.
Tschüss.
Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.